Das war eben auch manchmal provokant und das war laut und das war auch trashy. Aber es waren auch so viele schöne und unterhaltsame und liebevolle Momente da. Und ich glaube schon, dass ich einen liebevollen Blick auf Menschen habe.
Bärbel Schäfer ist seit über 25 Jahren als Medienmacherin super erfolgreich. Wir sprechen über ihre Zeit als Talkshow-Ikone, als sie für RTL-Sendungen um die Welt geflogen ist.
Was einem, glaube ich, nicht so klar ist in dieser Zeit, dass das eben alles begrenzt ist. Und das waren eben diese 10 Jahre oder 15 Jahre mit diesem Wahnsinns-Speed einfach. Ne?
Sie beschreibt uns, wie es ist, wenn man zur Produzentin mit 90 Mitarbeitern wird.
Man schläft natürlich auch ein bisschen unruhiger. Plötzlich ist dann da Verantwortung für ein Team.
Und Bärbel nimmt uns mit in ihr aktuelles Homeoffice in Frankfurt. Das Homeoffice einer sehr erfolgreichen Buchautorin, Journalistin, Preisträgerin, der Goldenen Kamera, Radiomoderatorin, Podcasterin und Besitzerin eines Faxgerätes.
Solltest du dir jemals ein Faxgerät anschaffen, gib mir deine Faxnummer, ich werde dir ein Fax zusenden, damit auch du das Gefühl bekommst.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Hallo alle und willkommen zur 20. Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit einer Frau, die seit 25 Jahren nicht aus den Medien wegzudenken ist. Bärbel Schäfer, hallo.
Hallo, liebe Freddy, grüß dich.
Und ich muss mich ja fast schon entschuldigen, dass du diesmal in der Rolle der Interviewten bist, weil ich habe im Interview mit dem Kölner Treff gesehen, dass du gesagt hast, du interviewst viel lieber, als dass du selbst interviewt wirst. Sorry, aber Rollentausch ist an dieser Stelle nicht möglich, weil ich persönlich interviewe auch lieber, als dass ich interviewen werde. Deswegen musst du da jetzt durch.
Klingt nach einer Schizo-Situation für uns beide, aber ich denke, wir werden das ganz gut meistern. Jetzt kommt bei mir ein Fax im Hintergrund an, das wird dich hoffentlich nicht irritieren. Ich habe noch einen Fax, aber ehrlich gesagt, sind das immer irgendwelche Lehrer, die noch was faxen. Ich bin ganz froh, dass ich es wieder habe, weil es gibt doch den einen oder anderen, die noch nicht digital so fit sind, dass sie den Kindern noch Arbeitsblätter per Fax schicken. Ich glaube, ich werde gerade rot, während ich das selber sage, aber es ist so lustig.
Ja gut, aber dann ist doch gut. Das ist jetzt quasi das Revival des Faxgerätes, die Lockdown-Zeit. Ich habe neulich noch mit einem Kollegen gesprochen, dass Webcams ja auch wieder total en vogue sind, die wir vor 10 Jahren alle weggepackt haben. Und auf einmal sucht jeder verzweifelt die Webcams raus, die er auf dem Computer
hat. Genau, das ist auch ein Faxgerät, was schon einen Platz im Keller hatte und jetzt wieder neues Leben genießt. Also wunderbar.
Und jetzt muss ich mal ganz doof fragen, weil ich habe tatsächlich noch nie einen Fax bekommen. Klingelt das? Also war das jetzt gerade wirklich so ein...
leises Klingeln. Okay. Solltest du dir jemals ein Faxgerät anschaffen, gib mir deine Faxnummer, ich werde dir ein Fax zusenden, damit auch du das Gefühl bekommst. Aber dieses leichte Ausdruckgeräusch, was so langsam sich reinschleicht in dein Leben, weckt ja auch immer so ein bisschen Neugier. Wer faxt denn da?
Ja, eben. Guck mal, jetzt habe ich es auch gehört im Hintergrund. Ich glaube, jetzt ist ausgedruckt.
Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass es viele Seiten sind. Willst du nochmal anfangen? Oder?
Nö, ich finde es wunderbar so. Ich finde es super. Was jetzt gerade unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ist, dass du natürlich in deinem Homeoffice auch unfassbar viele Ordner hast. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Leben, wie viel Wissen, wie viel Fakten da alles drinstehen. Ich freue mich, dass du dir heute für uns auch eine Stunde Zeit nimmst und uns mitnimmst auf deinen sehr, sehr spannenden Weg bisher durch die Medien. Was war denn dein allererster Medienjob?
Mein allererster Medienjob war in North Dakota. Das Gespräch mit einem Arbeiter auf den Ölfeldern, weil damals war ich Austauschschülerin in Amerika und dann fanden die das ganz witzig, dass eine 16-Jährige mit einem europäischen Blick nordamerikanischen Alltag interviewt und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Interviews und bin dann losgestapft mit einem riesigen Aufnahmegerät und einem riesigen Mikro und habe dann angefangen, die Ölarbeiter, Lehrer, Tankstellenbesitzer und so weiter mit die zu interviewen und das wurde dann in so einem lokalen Sender ausgestrahlt. Aber nicht wissen, dass daraus mal irgendwann, dass man damit seine Miete bezahlen kann und dass daraus ein Job wird.
Ja, aber das ist ja mega cool eigentlich. Mhm. Und dann auch noch auf Englisch, so viel Kameraerfahrung und alles schon alles zusammen und auch so viel Überwindung, die es einen selbst kostet. Ich habe mit 16, 17 meine ersten Umfragen für die Zeitung gemacht. Das war für mich eine Überwindung, Menschen anzusprechen und zu fragen, haben Sie ein kurzes Zitat zum Thema irgendwie Bilder auf Kippenpackungen? Ist das abschreckend oder nicht? Weiß ich noch, habe ich damals so eine Umfrage gemacht.
Und kann man sich bei dir nicht vorstellen, dass dich das Überwindung kostet, kann man sich bei dir eigentlich schwer vorstellen, Freddy.
Ja, aber gerade am Anfang, finde ich, war das schon so dieses mit fremden Menschen ins Gespräch kommen, wenn man nicht weiß, wie reagiert derjenige, das hab ich doch auch mal gehabt.
Du hast ja bei einer Umfrage nur eine Chance und brauchst nur diesen einen markanten Satz. Ich hatte da Gott sei Dank etwas mehr Zeit und habe eigentlich, das fand ich erstaunlich, weil mich das fast über die ganze berufliche Zeit auch so begleitet hat, nie das Gefühl, ich werde von der Kamera beobachtet. Also ich konnte immer Fragen stellen und journalistisch tätig sein, ohne diese Blockade, oh mein Gott, da ist jetzt ein Rotlicht oder ich werde beobachtet und kann nicht entsprechend reagieren oder habe Lampenfieber oder das ja, beeinflusst mich.
Du hast eben diese unglaubliche Natürlichkeit vor der Kamera. Ja. Das ist am Ende das riesige Talent und das ist eben auch der Grund, warum du so lange schon so erfolgreich deinen Job machst. Gut, bevor ich jetzt weiter hier Komplimente verteile, es kommen noch bestimmt genug Komplimente während der Show, guck mal noch einmal kurz, was wärst du denn geworden, wenn du dieses Talent nicht genutzt hättest und doch nicht in die Medien gegangen wärst? Du hast ja zum Beispiel auch eine Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht in Köln.
Genau, ich habe eine Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht, habe aber festgestellt, dass ich lieber auf der anderen Seite der Rezeption stehe als dahinter. Es ist ein unglaublicher Beruf, der eben auch am Anfang gerade verlangt, dass du vielleicht in vielen Ländern, in vielen Städten, in vielen Häusern auch bist, großen und kleinen Familienunternehmen, ausgezeichneten, nicht ausgezeichneten Häusern. Und ich habe festgestellt, ich bin doch auch gerne verankert. Also ich fahre gerne weg und arbeite auch gerne anderswo, aber ich bin gerne verankert. Und immer wieder neu anzufangen, diese ganzen Geschichten von Kollegen, die ich eben auch gehört habe, das empfand ich als schwierig. Nicht die Arbeitszeiten, denn auch wir als Journalisten und Journalistinnen arbeiten am Wochenende und wir arbeiten abends und im Schichtdienst und so weiter und gucken nicht immer genau auf die Uhr. Das kennst du auch, Freddy. Aber dieses... Ja, dann doch ein Netzwerk zu haben mit Freunden oder irgendwas, weiß ich, irgendein Club, in dem man gerne geht oder eine Stammbar oder ein Fitnessstudio, was man mag, solche Dinge. Außerdem war es auch extrem mies bezahlt. Also schon während der Ausbildung mit all den Stunden, die wir gerockt haben und dem wenigen Geld. Aber ja, jetzt muss man mal gucken. Die Branche hat es ja nicht einfach, das muss man sagen. Also ich habe nach wie vor ein Verständnis dafür und habe auch irgendwelche Ticks und Macken, sobald ich Hotelzimmer betrete, dass ich das immer alles nochmal checke und, glaube ich, anders gucke als ein normaler Hotelgast. Aber das ist, glaube ich, einfach geblieben aus dieser Zeit. Aber ich habe mich schon im dritten Lehrjahr angemeldet für Studium und wusste, das wird nicht der Beruf, den ich die ganze Zeit ausübe. Habe es aber zu Ende gemacht, weil mein Vater gesagt hat, okay.
Ja, das ist gut.
Kann nicht schaden.
Ich habe mein Lehramtsstudium ja auch zu Ende gemacht.
Wenn ja, brav.
Komm, zieh es jetzt noch durch.
Brave Töchter.
Lange bei eins live, aber komm, zieh's. Aber es ist auch beruhigend, muss man sagen, wenn man irgendwie so diese eine feste Sache einfach in der Hinterhand hat. Mhm. Und selbst wenn man sagt, ich will gar nicht unbedingt da jetzt irgendwie in 5 Jahren nochmal drauf zurückgreifen, aber du hast es halt wenigstens.
Das stimmt.
Und es gibt halt viele in den Medien, die ganz, ganz lange schwimmen und nicht wissen, wo geht mein Weg hin? Und dann ist der Druck natürlich nochmal viel höher, wenn man nicht schon mal irgendwie sowas Abgeschlossenes in der sicheren Hinterhand hat.
Und als Lehrerin wärst du A, schon geimpft jetzt, Freddy, und B, ja,
das habe ich neulich auch im Radio gesagt.
Wärst du ganz fest wahrscheinlich schon. Du wirst ja gesucht als Lehrerin. Bei mir ist ja die Hotelbranche momentan gerade extrem am Ende.
Wobei, glaube ich, wenn so eine Bärbel Schäfer dann anklopft nach Corona und sagt, ich würde hier auch gerne wieder die Betten machen, ich glaube schon, die würden dich nehmen.
Ja, genau.
Du wohnst ja in Frankfurt. Ich habe in Frankfurt schon in sehr vielen Hotels übernachtet, eben beruflich bedingt, weil ich ja nun lange beim Hessischen Rundfunk gearbeitet habe. Ich habe da einige Connections.
Also okay. Ich komme vielleicht drauf zurück und ansonsten kann ich dann ja mein Abschlusszeugnis nochmal rausgraben und gucken, in welche Abteilung ich dann unterkomme. Ja. Danke.
Also weg von den gemachten Betten hin zum Studium. Du hast dann unter anderem Fernsehwissenschaften studiert, Theaterwissenschaften studiert, Germanistik studiert und hast dann nach dem Studium durch ein Praktikum beim WDR schon deine ersten Sendungen auch moderieren. Mhm. Das klingt jetzt alles ehrlich gesagt so, wie man sich das wünscht. So,
ja.
Und dann mache ich ein Praktikum und dann werde ich entdeckt und dann habe ich eine Fernsehshow. War es wirklich auch so einfach, wie es gerade klingt?
Es war ein bisschen holpriger und das Leben ist dann ja doch manchmal eine Achterbahnfahrt. Es war bei der Deutschen Welle eine politisch-kulturelle Sendung. Damals vielen Mauern und die ostöstlichen Länder öffneten sich und da hatte die Deutsche Welle ein Format und da habe ich redaktionell mitgearbeitet und dann fiel die Moderatorin aus mit einer ganz schweren grippalen Infekt, der ihr auf die Stimmbänder schlug und dann habe ich irgendwie dem Produzenten ganz locker gesagt, der war total nervös, weil der hatte Studio gebucht, hohe Kosten, habe ich gesagt, ich habe das schon mal in Amerika gemacht. Bescheuert, war auch ein paar Jahre her. Ja, und da war der so verzweifelt, dass der wohl gedacht hat, bevor er da irgendwelche Ausfallkosten für ein Studio zahlen muss, nimmt er mich. Und ich hatte eine schlaflose Nacht, das lief ganz gut und fortan haben die Moderatorin und ich uns dann dieses Format geteilt.
Du hast dann eben für den WDR WDR gearbeitet, also für die Deutsche Welle gearbeitet hast, bist dann zu einem RTL-Casting gegangen für eine eigene Talkshow. Als du erfahren hast, du bekommst jetzt deine eigene Show, da steht dein Name drauf, das ist das Fernsehen, das ist nachmittags, deutschlandweit, jeder wird dich sehen. Was ging da in dir vor, weißt du das noch, den Moment, als du das erfahren hast?
Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht so kapiert. Und es gab einen großen Moment der Erleichterung, weil ich bin ja mit meinen WG-Leuten an einem WG-Abend ein paar Wochen vorher, hatten wir alle Sorgen, wussten nicht, wie wir die Miete bezahlen wollen. Und da hat der eine gesagt, da ist doch dieses Casting bei RTL, der hat da irgendwie als Kabelhilfe gearbeitet und kannte jemanden bei irgendeiner Agentur, die das Casting organisiert hat. Und ich war ja im WDR und ich war Vorabendprogramm ARD und hatte da auch schon eine Talkshow und habe das aber alles so neben dem Studium gar nicht richtig, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber gar nicht richtig ernst genommen. Also ich komme aus einer Kaufmannsfamilie und mein Vater ist wirklich 4-5 Tage im Wagen durch Ostfriesland gerauscht und hat Duschkabinen versucht und Handtuchhalter an Leute zu bringen. Und das dachte ich immer, das ist echte Arbeit. Also es kann einem nicht Spaß machen und gleichzeitig kann man damit noch Geld verdienen und es noch lange machen. Und deswegen habe ich gedacht, das Angebot, ich habe das eigentlich gar nicht so verstanden. Dann gab es Fotoshootings und Trailer und plötzlich liefen die Trailer schon bei RTL. Das war ja ein ganz junger Sender. Es gab unglaublich viel Raum, den wir da austoben konnten. Es gab einen Intendanten, Dr. Thoma, der ja berühmt geworden ist mit diesem Satz, in seichtem Wasser kann man nicht ertrinken, aber der uns auch als Persönlichkeiten Raum gegeben hat, einfach alles unter Live-Bedingungen auszuprobieren. Und das hatten die Dritten der ARD auch mal eine ganze Zeit mit Live aus dem Schlachthof. Da sind Amelie Fried, Günther Jauch und so weiter dann auch groß geworden. Wir hatten halt alle solche Talk-Formate auch im Dritten. Und von daher dachte ich, ja, mal gucken, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein Vierteljahr Ruhe vor unserem nervigen Vermieter und können einfach mal die Miete bezahlen, weil die mir, weil das Honorar schon, sagen wir mal, so hoch war, dass ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich mal einen Plus habe auf meinem Kontoauszug. Geiles also, Gefühl übrigens.
Und auf einmal war nicht nur das Geld für die Miete da, sondern da kam natürlich dann auch, glaube ich, relativ schnell, zumindest wenn ich mich jetzt so mal so zurückerinnere an Mitte der 90er, schnell auch der große Fame. Also dann warst du einfach bekannt, ein bekanntes Gesicht. Wann waren so die ersten Male, wo du gemerkt hast, okay, das ist nicht nur ein Job, der meine Miete bezahlt, sondern auf einmal die Frau beim Bäcker, die weiß jetzt, wer ich bin.
Also da haben wir im Kölner Karneval ziemlich betrunken auf den Tischen getanzt und das hat jemand fotografiert und sagte, wenn die das morgen bei RTL wissen oder andere Dinge, wenn du plötzlich in einer Beziehung bist und dann ja doch mal jemand anders knutscht und dann fängt man auf einmal an nachzudenken, ob das so in Ordnung ist. Ja, klar, also es kamen richtige Autogrammpost und Autogrammwünsche noch auf allen möglichen Gegenständen, solche Sachen. Du wirst erkannt und du wirst angesprochen und natürlich kriegst du dann auch mal einen Tisch im Gartenlokal oder wo man sonst lange eher anrufen musste. Aber es hat mich sehr erschreckt, muss ich sagen. Also es war ja etwas, auf das ich gar nicht vorbereitet wurde. Du unterschreibst einen Vertrag und plötzlich kennen die Leute dein Gesicht und beurteilen natürlich auch das, was du machst und geben ein Feedback, gefragt oder ungefragt in Situationen, in denen du einfach nur mal verpennt in den Supermarkt läufst, weil du irgendwie 3 Wochen durchgearbeitet hast. Und dieses damit umgehen, ich weiß gar nicht, ob man jemanden darauf vorbereiten kann, plötzlich eine Person der Öffentlichkeit zu sein. Ich habe dann viel gearbeitet, aber dann hat mich das so erschreckt, dass ich eigentlich auch ganz viel zu Hause war. Und dann hatte ich meinen kleinen, wirklich noch privaten Freundeskreis, der ohne Medien war, mit dem ich dann meine Zeit, aber eher in der Wohnung dann verbracht hatte, weil es war richtig anstrengend auch zwischendurch. Und das machte dann irgendwie keinen Spaß. Also so habe ich es am Anfang empfunden. Ich hatte noch kein Werkzeug, wie soll ich das sagen, um damit umzugehen. Das lernt man dann ja auch im Laufe der Zeit. Aber was weiß ich, wenn du das erste Mal dann auf der Bild-Zeitung stehst mit irgendeinem Quatsch, den wir dann gemacht haben, dann gibt es natürlich Reaktionen darauf. Das muss man alles erstmal lernen.
Von den ganzen Sendungen, die du gemacht hast, das sind ja irgendwie über 1500 Sendungen. Was ja unfassbar damals war irgendwie und 7 Jahre lang wirklich sehr, sehr erfolgreich, jeden Tag da im Fernsehen zu sein. Waren da auch Sachen dabei, wo du im Rückblick sagst, würde ich heute anders machen oder habe ich gar kein gutes Gefühl vielleicht mehr bei, wenn ich das jetzt so selbst sehe? Oder bist du mit allem so...
Auch wenn man sich Formate anschaut, wie die sich dann heute weiterentwickelt haben. Wir sind ja jetzt nicht mit Kameras in irgendwelche Intimsphären gegangen. Es ist ja eher ein Kopfkino gewesen. Wir haben ja mit redaktionell die Kandidaten vorher noch besucht. Wir sind hingefahren, wir haben Vorgespräche geführt. Das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, es war einfach das erste Mal dieser Blick unter deutsche Dächer. Und ich komme aus einem sehr behüteten, eher bürgerlichen Elternhaus. Und natürlich war, und das würde ich auch sagen, für die Fernsehnation, Leute ohne vielleicht ganz bürgerlichen Background, ohne Doktortitel, die dann plötzlich über Sex, über Politik, über Noten, über Figuren, über Vaterschaftstests sprachen, das war eben auch manchmal provokant und das war laut und das war auch trashy. Aber es waren auch so viele schöne und unterhaltsame und liebevolle Momente da. Und ich glaube schon, dass ich einen liebevollen Blick auf Menschen habe und das, was dieses eine Leben so ausmacht. Und ich glaube, das ist auch mein Motor, zu sagen, wie lebst du dein Leben? Wie schaffst du das? Was machst du mit diesem Geschenk? Oder was zerstörst du daran? Von daher gibt es nicht die eine. Es gab dann ja auch noch Abendsendungen, was weiß ich, irgendwas abgewechselt mit Linda de Mol und mit Kalle Pohl und Sondersendungen und Reportagen, Bärbel Goes to Los Angeles und Hollywood und Ibiza. Also es war schon sehr arbeitsintensiv und dazwischen gab es immer noch so Familie und Freunde, aber es gab einfach auch wenig Zeit für Familie und Freunde. Es war wie so ein ewiger Rausch des Arbeitens eigentlich. Ein Arbeiten, aber was einem Spaß macht, mit Freunden dann. Ne? Da merkst du ja gar nicht, wie die Wochen vergehen.
Vor allen Dingen, weil du in dem Moment ja auch dann irgendwann nicht mehr nur in Anführungszeichen Moderatorin warst, sondern auch Produzentin geworden bist. Und es ist ja immer noch so, dass viele, die auf der Bühne stehen, die quasi an der Speerspitze der Redaktion stehen, dann auch tatsächlich eben zur Produzentin werden. Ich habe neulich mit Caroline Kebekus zum Beispiel drüber gesprochen, ja, sehr erfolgreiche Comedy- und Fernsehfrau, die mittlerweile eben auch ihre eigene Produzentin ist. Wie war das bei dir eben dann von Moderatorin zu Produzentin zu wechseln? Also was heißt zu wechseln? War es ja auch eben auch immer noch Moderatorin. Hattest dann aber eben auf einmal auch ein ganzes Team, für das du verantwortlich bist.
Also ich finde, das ist schon ein großer Schritt und in den 90ern war das vielleicht noch anders. Heute haben ja viele Moderatoren tatsächlich dann auch Beteiligung an Produktionsfirmen. Ich weiß nicht, ob die dann die ganze Verantwortung auch für das Personal haben. Ich hatte ein Angebot von einem anderen Sender, weil die Show einfach super lief und dann hat der RTL-Chef gesagt, ja, bleib doch und du kannst auch selber produzieren mit einer hundertprozentig eigenen Firma. Und da habe ich einfach ja gesagt, also auch völlig bekloppt, ohne zu wissen, was das heißt. Und dann haben wir in wenigen Wochen einfach eine Produktionsfirma aufgebaut mit Herstellungsleiter, Produktionsleiter, Chefredaktion, Teil des Teams mitgenommen. Darüber war natürlich der Produzent, bei dem ich war, Hans Meise, auch nicht so ganz glücklich, aber viele sind halt mitgegangen und dann ist auf der einen Seite die Klassenfahrt so ein bisschen weitergegangen, Freddy, aber auf der anderen Seite habe ich schon gemerkt, man schläft natürlich auch ein bisschen unruhiger. Plötzlich ist dann da Verantwortung für ein Team. Der kreative Motor muss laufen, die Aufträge müssen laufen, der Druck der Quote, wenn du nur für dich selbst und deine eigene Miete verantwortlich bist, aber dann haben die Carports gebaut oder Familien gegründet oder lange Urlaube geplant. Ich dachte mir nur so, ups, hoffentlich läuft das alles weiter. Und das Schöne war ja, dass ich das mit meinem Bruder zusammen gemacht habe. Der hatte den geschäftlichen Teil, ich hatte den kreativen Teil und das war einfach sehr, sehr gut und eben auch mit tollen Mitarbeitern. Und damals habe ich eben sehr vielen Frauen auch in Führungspositionen, die das Vertrauen und natürlich hatten die auch die Fähigkeiten dann gegeben, um den Laden zu schmeißen. Und es ist schon dann nochmal ein anderes Kaliber, wenn du plötzlich Verantwortung für 50, 60 und dann 90 Leute hast. Wir haben dann ja noch für andere Privatsender auch Daily-Formate produziert.
Und das zu einem Zeitpunkt, wo du ja eigentlich einen Fulltime-Job hattest, eben als Gesicht dieser Sendung. Bei den anderen Sendern, ich habe gesehen, ihr habt auch für MTV und so produziert. Was habt ihr für die anderen Sender dann gemacht?
Also wir haben Musikformate, Dokumentationen, Shows, Game-Shows und eben auch Daily-Shows. Also Tobias Schlegel zum Beispiel, den haben wir produziert bei ProSieben. Und ja, das war einfach, es gab dann eigentlich nur noch Arbeit. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht einen Hund gehabt hätte damals, hätte ich, glaube ich, überhaupt gar keinen Sauerstoff mehr getankt, sondern nur noch Scheinwerferlicht gesehen. Und bin dann jeden Morgen wirklich um 5 Uhr aufgestanden, von 5 bis 6, 6:30 mit dem Hund gelaufen. das war keiner, mit dem man joggen konnte, das war eine französische Bulldogge, also der war so schnarchig, der Redaktionshund dann auch. Und dann habe ich mich auf die Sendung vorbereitet und das waren ja 8 bis 10 Gäste, du weißt, was das heißt. Am Abend vorher habe ich die Exposés bekommen und dann war die erste Aufzeichnung um 12, um 10 Konferenz, um 14 Uhr eine Live-Sendung, um 16 Uhr die nächste. Und dann jeden Gast begrüßen und die Geschichten kennen, das war schon ein hohes Arbeitspensum. Aber das ist auch toll, weil einen danach nichts mehr erschrecken kann, wenn jemand sagt, kannst du noch die Schicht mitmachen, weiß man halt dann auch, wie es geht.
Du hast gerade schon angedeutet, dass du natürlich auch noch andere Sendungen auch noch mal on top gemacht hast zur eben Daily Talkshow. Zum Beispiel eben mit Kalle Pohl hattet ihr diese RTL-Sendung Ihr seid wohl wahnsinnig, wo ihr diese Mutproben gemacht habt, ihr eben selbst irgendwie in waghalsigen Situationen eure Zuschauerinnen und Zuschauer auch mit ins Boot geholt. Also so klassischer, ich würde mal sagen, Joko und Klaas-Stuff.
Ja. Wir waren praktisch Joko und Klaas.
Ihr wart Joko und Klaas. Was war in all der Zeit das Verrückteste, was du gemacht hast? Hast du dir Klaas-ähnlich irgendwann auch mal mit Salzsäure einen Donut in die Stirn spritzen lassen oder was war es bei dir?
Nein, sowas habe ich nicht. Ich habe mich unter ein etwas ausgelegtes Gleisbett reingelegt und ein Zug ist über mich hinweggerollt. Und das war ein ganz furchtbares Erlebnis. Und ich habe mich an einem Seil irgendwie an so einem riesigen Kran hochziehen lassen und dann hat der Kran mein Auto losgelassen. Ich saß da drin und fiel mit diesem Wagen auf so einen Schrotthaufen von anderen Wagen in 30 Meter Höhe, solche Sachen. Und bin über Schluchten in Südafrika mit dem Motorrad gefahren. Ich kann gar nicht Motorrad fahren und der Stuntman hat gesagt, Bärbel kommt sowieso nicht ans andere Ende. Und dann bin ich ans andere Ende gekommen, aber mir hat keiner erklärt, wie man bremst. Und dann war es ein paar Sekunden dunkel. Also
aber ich habe das...
Neulich jemand versucht zu erzählen und ich habe das jahrelang nicht erzählt und ich habe das auch nicht oft erzählt und ich kann es dir heute auch nicht sagen. Es ist so, als würde ein Stück, würde ich heute sagen, meines Gehirns irgendwie ausgesetzt ist.
Also war es der Wahnsinn damals, der dich zu sowas gebracht hat oder war es wirklich dieses Hamsterrad voll Arbeit, in dem du warst, wie du gerade selbst meintest, so, es gab so viel zu tun, man hatte gar nicht mehr sich wirklich...
Nein, das waren außergewöhnliche Reisen und bis von Bremen bis Wangerooge bin ich mal gekommen. Ich war nie irgendwo im Süden, weil ich auch mir das Studium immer selbst finanziert habe und selbst gearbeitet bin und plötzlich... waren wir an Drehorten in Südafrika und haben da irgendwas mit Haien gemacht auf Booten, wo das ganze Team gekotzt hat. Und es war wie so ein großer Abenteuerspielplatz. Und ich bin die ganze Zeit mit einem fetten Grinsen, großen Augen und ja meiner Fähigkeit, eben mit Leuten Gespräche zu führen, mitgefahren und mitgelaufen. Und fand das natürlich schon aufregend. Und was einem, glaube ich, nicht so klar ist in dieser Zeit, dass das eben alles begrenzt ist. Und das war eben diese 10 Jahre oder 15 Jahre mit diesem Wahnsinns-Speed einfach. Ne? Aber wenn ich das heute, also meinen Kindern habe ich das jetzt noch nicht erzählt, aber ich glaube, die würden auch denken, was war denn mit dir da los? Die wissen, dass ich ein bisschen durchgescheuert bin, durchgeknallt bin, aber ja, kann ich dir heute nicht mehr sagen. Ich glaube, es war einfach auch der Reiz dieses Formates. Es war 7:45 und ja, Menschen Wünsche erfüllen an verrückten Orten und
ich warte ja noch darauf. Es gibt ja bei RTL mittlerweile diese wirklich, also ich liebe TV Now. So, ich weiß gar nicht, ob du es abonniert hast, aber es gibt ja diese wunderbare, nicht nur RTL-Mediathek, sondern sind ja auch ganz viele exklusive Sachen drin, sind auch ganz viele Sachen drin, die einfach schon 20 Jahre alt sind, irgendwelche alten Folgen von Nicola oder Ritas Welt oder so. Mhm. Ich warte noch, dass diese Sachen auch da wieder
sein, Bärbel. Ja, das stimmt.
Und dann müssen wir eine ganz neue Podcast-Folge aufnehmen und ein bisschen über alles sprechen,
was versinken kann. Oh mein Gott,
ich habe jetzt bei YouTube habe ich fast nichts gefunden, bis auf eine Folge, wo Kalle Pohl fast von Krokodilen gefressen worden ist. Das habe ich bei YouTube, aber von dir habe ich leider da aus dem Bereich gar nichts gefunden.
Ich glaube, das war der Tag, wo wir mehrere Stunden gebraucht haben, um ihn aus dem Gästeklo rauszuschweißen, weil er so viel Lampenfieber hatte. Aber das Krokodil hat dann auch nicht so geschlafen.
Aber es ist doch wirklich Wahnsinn. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesem Joko und Klaas-Vergleich, wer von beiden ist, also wer war Joko, wer war Klaas bei euch beiden?
Also ich glaube, ich habe auch ein bisschen was von Joko und trotzdem auch dieses ja etwas genau wissen wollendes von Klaas. Das ist, kann ich nicht genau sagen, aber die beiden sind einfach ein fantastisches Team. Die Sendung gucke ich ausgesprochen gern, weil die das einfach gut machen und natürlich auch immer wieder gute Ansätze haben. richtig journalistische Ansätze, wenn sie gegen ProSieben gewinnen. Und das sind einfach zwei ganz tolle Köpfe in dieser Medienlandschaft. Das sind keine Moderatorenpuppen. Das ist auch, die lassen das Chaos zu, die lassen zu, dass was schief geht, die lassen Fehler zu. Das hat schon einen sehr hohen Unterhaltungswert, aber eben auch mit sehr viel Klugheit dahinter.
Ganz genau, das ist es. Und das ist, glaube ich, auch dann eben das, warum die schon so lange so erfolgreich sind und warum sie eben zwei der wenigen Moderatoren sind, die man heutzutage noch mit Namen kennt und so. Ja. Weil sie einfach viel, viel mehr sind als eben nur diejenigen, die vorne stehen und ein paar Witze machen.
Ich hab mit Aber was würdest du denn sagen? Warum kennt man auch aus dem Radio, ich meine, wir sind ja beide im Radio, auch viele Namen einfach nicht mehr. Was machen denn die Sender falsch?
Ich glaube tatsächlich, dass es momentan zu viele sind. Es sind zu viele unterschiedliche Leute auf den unterschiedlichsten Kanälen. Du hast ja nicht nur in Anführungszeichen die Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren auf x verschiedenen Sendern, eben nicht mehr wie in den 90er Jahren, wo man eine limitierte Anzahl an Sender hatte. Heute hast du ja 1000 verschiedene Möglichkeiten. Dann hast du ganz, ganz viele Leute natürlich über YouTube, über Social Media, über TikTok, die bekannt werden. Das heißt, man hat potenziell 100 Milliarden Möglichkeiten, Leute toll zu finden. Und dann sitze ich da als Konsument und dann finde ich ja schon Person XY auf Instagram toll, der folge ich aus den und den Gründen. Dann habe ich denjenigen bei TikTok, der die witzigen Witze macht, den ich mir dann merke. Also ich glaube, es sind einfach zu viele. Mhm. Es gibt zu viele Angebote und dadurch können eben Einzelne sich gar nicht mehr den Riesennamen machen. Oder was glaubst du?
Ja, das würde ich auch sagen, dass es eine große Auswahl gibt und ein ganz, ganz großes Angebot. Ich glaube aber auch, dass den Sendern der Mut fehlt, Persönlichkeiten wachsen zu lassen, weil wenn wir auf die Radiolandschaft gucken, werden ja auch die Stunden gefüllt mit einem sehr, sehr engen Schema und einem häufig auch eng vorgegebenen Raster dessen, was man sagen darf. Und da haben Persönlichkeiten überhaupt gar keine Chance mehr zu wachsen. Und manchmal hat man welche und die wandern dann auch schnell ab, wenn sie merken, dass ihnen die Leitplanken dann zu eng werden. Und das, glaube ich, das würde ich mir einfach wünschen, dass sowohl bei Radiosendern als auch bei Fernsehsendern, also ich meine, wie oft kann das Dorf jetzt noch schöner werden, dass man wieder mehr experimentiert und da einfach ein bisschen, wieder ein bisschen wilder ist, weil das Leben da draußen ist wild und die Leute haben so geile Geschichten zu erzählen und das eben immer wieder einzufangen und dafür offen zu sein. Menschen machen so Tolles, bewegen so viel, haben so viel Energie und das braucht einfach auch Raum und das habe ich manchmal das Gefühl, der wird dann auch nicht gegeben. Ne?
Ja, weil man sich zu sehr darauf versteift, wie es schon immer war, wie es schon immer funktioniert hat und dann möglichst mainstreamig dadurch. Mhm. Und aber ich hatte neulich ein Casting für eine 2015 Show abends, die suchten eine Kommentatorin.
Sehr gut.
Und dann hatten sie mich angefragt und sagten auch, nee, wären sich alle einig gewesen, sie wollen unbedingt das mal mit mir testen. Und dann bin ich dahin und dann habe ich eingesprochen und ich habe mich wohlgefühlt, die haben sich wohlgefühlt, waren ganz positiv. Hinterher gab es folgendes Feedback. Ja, klang super, allerdings Frauenstimme haben wir uns jetzt doch gegen entschieden, wir machen doch wieder mit einem Mann, weil Männer kommen beim Publikum immer besser an. Mhm. Und da dachte ich so, ach Mensch, wie schade, ey. Es muss ja nicht mit mir, es geht da nicht um mich persönlich, sondern es geht einfach generell um diese Haltung, wo ich mir denke, probiert es doch mal aus.
Oder die Beraterfirma hat halt gesagt, wir brauchen dann wieder einen Mann.
Genau, wir brauchen halt wieder einen Mann. Und dann machen wir so wie immer. Aber guck mal, Bärbel, wenn ich dich jetzt so reden höre hier, ne? Und die ganze Zeit hier nickend vor meinem kleinen Mikrofon sitze und mir denke, was sagt die für tolle Sachen? Da frage ich mich natürlich schon, warum hast du denn eben nach den 10 bis 15 Jahren dann für dich beschlossen, okay, ich ziehe mich da ein bisschen raus?
Naja, also es ist ja, gibt ja immer zwei Seiten. Irgendwann, dass man denkt, arbeiten ist toll und das würde ich auch gerne weitermachen. Will ich das in diesem Pensum weitermachen? Und man kann ja nicht jetzt sagen, dass ich zu den Müttern gehöre, die eine Teenage-Pregnancy hatte, sondern eher spät den Mann kennengelernt habe, mit dem ich dann auch Kinder haben wollte. Manchmal wollte ich ja und der Partner nicht oder der Partner wollte und ich wollte nicht. Naja, kennst du vielleicht. Auf jeden Fall war Familienplanung stand an und ich hatte die Produktionsfirma ja mit meinem Bruder zusammen. Und mein Bruder ist ja leider tödlich verunglückt bei einem Autounfall, weil der bei Nieselregen einfach zu schnell gefahren ist. Dann war das einfach sehr viel Verantwortung alleine für so viele Mitarbeiter. Und es gab eine andere Firma und ein Angebot, die gesagt haben, wir übernehmen Mitarbeiter und das ganze Konzept und dem haben wir noch gemeinsam zugestimmt und dann hätte ich das alleine auch gar nicht schaffen können. Und manchmal fehlt es mir so auch, aber es war auch, die Medienlandschaft hat sich dann schon sehr verändert. Viele Sender haben dann ihre eigenen Produktionsfirmen gegründet und für eine freie eigene private selbstständige Produktionsfirma war das dann schon auch schwer, immer mehr Aufträge oder immer wieder Aufträge auch an Land zu ziehen. Das kennt man auch von Filmproduktionsfirmen. Das war in der Fernsehbranche eben auch nicht anders. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt, ich hatte ja plötzlich wieder ja auch viel Freiraum. Ich hatte keine Personalverantwortung mehr. Ich hatte auch keine tägliche Sendung mehr. Da habe ich irgendwann einen Cut gemacht. Also als es dann anfing, sich dann zum dritten Mal das Thema Wahlen oder Erstwähler, politische Haltung oder da haben wir so viel ausgereizt, dass ich gesagt habe, jetzt es läuft super und ich höre auf, wenn es so viel Spaß noch macht und wenn auch gute Quoten noch sind. Und dann gab es ein Angebot von einem anderen Sender und dann gab es auch einen Handschlag und dann gab es auch eine Zusage. Und dann haben die sich wie bei deiner Sprecherstimme dann für einen männlichen Kollegen entschieden, der dann plötzlich abends eben auch regelmäßig Talkshows gemacht hat. Und das, so ein Schlag ins Kontor, muss man sich dann auch erstmal ein bisschen verarbeiten, weil ich, glaube ich, vieles bin, aber nicht naiv, aber da doch auch kalt erwischt wurde. Und dann ist das, glaube ich, so ein bisschen wie bei Leistungssportlern, die einen Vereinswechsel machen wollen. Irgendwann ist dann die Saison, in der du wechseln kannst, auch ein bisschen vorbei. Und dann habe ich ja auch viel geschrieben und habe andere Standbeine entwickelt. Und das Leben hat einfach auch andere Herausforderungen mit sich gebracht. Familie, Abenteuerfamilie braucht auch Zeit natürlich. Und jetzt bin ich für mich alleine unterwegs und das ist auch ganz schön. Als Autorin, als Journalistin, als Moderatorin. Aber es ist natürlich nicht mehr dieses riesige Rad mit bis zu 90 Mitarbeitern plus freie Kameraton, was weiß ich, was alles dazu gehört. Ne?
Auf deine Bücher zum Beispiel gucken wir auch gleich. Ich möchte einmal noch mal kurz zurück zu dem Punkt mit dem männlichen Kollegen. Du hattest auch mal in einem anderen Podcast erzählt gehabt, dass es schon interessant ist, in den 90ern, ihr wart ja super viele Talkshow-Hosts zu einem gewissen Zeitpunkt und dann gab es den Jörg Pilawa mit seiner Show und den Johannes Bekerner und dann gab es die Sonja und dann gab es dich und Arabella und so weiter. Und erstaunlich, dass eben die, zumindest manche Männer da dann sich weiterentwickelt haben, andere große Fernsehshows gemacht haben und gar nicht mehr so richtig mit den Talkshows vielleicht assoziiert werden oder irgendwie halt anders weitergekommen sind. Und bei den Frauen war es was anderes. Du hast auch gesagt, genau, dass Männer zum Beispiel leichter altern können einfach im Fernsehen und bei Frauen heißt das dann direkt, oh nee, also älter werden soll sie bitte nicht.
Das sind, glaube ich, jetzt zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist, dass es bei mir man über viele Jahre immer noch wie so ein Makel war. Ja, die hat ja Talkshow gemacht. Ich meine, das habe ich vorher schon viele, viele Jahre und auch viele zig Sendungen beim WDR gemacht und danach auch wieder für viele Sendungen jetzt seit 10 Jahren auch für den HR. Das ist mir auch im in unterschiedlichen Häusern immer wieder gesagt worden und auf meine Antwort, aber sie engagieren ja auch Herrn Kerner oder Herr Pilawa, die haben ja auch Talkshows gemacht. Da war es nie ein Makel. Also ich glaube, das war der Punkt. Und ich glaube auch nicht, dass Daily Talk ein Makel ist, weil du, wenn du jeden Tag live bist, alles erlebt hast und ich glaube, jede Situation auch meistern kannst. Wenn wir aber zum Beispiel nach Frankreich gucken, sind viele Frauen in meinem Alter, 50 plus, Mitte 50, die erfolgreiche Sendungen moderieren und die Erfahrung, Wortwitz und klar, auch die eine oder andere Falte dann natürlich mitbringen. Aber da ist es kein Thema, eine souveräne Frau zu sein und trotzdem eine erfolgreiche, gute Sendung zu machen. Und hier ist das eher seltener der Fall, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, und du sagtest in dem Podcast auch, dass die Zahl war mir gar nicht so bewusst, dass man, ich weiß nicht mehr, was war es, 20 Sekunden bei Frauen, die im Fernsehen auftauchen, erstmal ihr Outfit auscheckt und gar nicht so richtig darauf achtet, was sagt sie, wie sagt sie.
Ist die jetzt Gebotox, hat die dicke Waden, rasiert die sich die Unterarme oder hat die doch ein Darmbart oder passt dieses Rosa jetzt zu dem Orange oder nicht? Ja. Und ich meine, nichts, es gibt ja sehr stylische und sehr schöne Männer auch im Fernsehen, aber es gibt halt auch viele, wo man denkt, okay, die Farbkombination ist jetzt auch gewagt. Aber du achtest eher auf den Inhalt gleich von Anfang an bei Männern und bei Frauen sind es eher noch Äußerlichkeiten, bevor du dann anfängst, dich auf den Inhalt zu konzentrieren. Hast aber vielleicht schon 45 Sekunden verpasst.
Aber das sind Dinge, über die wir alle bald mal hoffentlich hinaus sind. Wir sprechen jetzt über deine Bücher, Bärbel. Mhm. Du hast mal gesagt, mein Zuhause sind die Worte. Du hast 8 Bücher schon geschrieben und du hast mir gerade schon gespoilert, dass du jetzt während des Lockdowns nochmal 2 geschrieben hast.
Ja, also ich bin dabei.
Um was geht's da? Kannst du uns da schon was anteasern?
Das eine hat ein bisschen, ist eher ein Sachbuch und hat was mit Homeoffice zu tun und das andere ist das große Thema Einsamkeit.
Okay, also du nimmst dir wie immer die ganz großen Themen vor.
Ja,
wir gucken als erstes mal auf das Buch Ist da oben jemand? Weil das Leben kein Spaziergang ist. Es geht um Trauerbewältigung, um eben viel Trauer, die du auch selbst bewältigen musstest. Das ist ja ein sehr persönliches Buch. Du schreibst da eben zum Beispiel auch über den Tod deines Bruders. Warum war es dir trotzdem wichtig, dieses Buch eben und auch so persönlich zu schreiben?
Ich habe halt über viele Wochen mir immer wieder Notizen gemacht und habe versucht, dieses Gefühl, auf das du ja nicht vorbereitet bist und was sich unter der Dusche beim Autofahren, wenn du ein bestimmtes Parfum riechst oder eine bestimmte, keine Ahnung, Speise bestellst, dir ja den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Und daraus ist eben ein Buch geworden. Und ich habe ja zweimal an Autobahnleitplanken gestanden und eben meinen Freund verloren, der Fotograf war, und eben meinen Bruder. Und nach dem Unfalltod meines Bruders wäre ich, glaube ich, implodiert, wenn ich das nicht aufgeschrieben hätte. Und da waren die Worte ein guter Schlüssel zu diesem Schmerz. Und es gibt ja viele, die trauern, ob du jetzt ein Kind verloren hast oder dein Elternteil, selbst ein Haustier kann ja Herzschmerz verursachen, Geschwister. Und ich komme, weil wir auch beste Freunde waren, auch nach einigen Jahren merke ich eben, das ist wie so eine Kruste, du kratzt dran und dann ist es wieder da. Und es sucht sich immer so einen neuen Platz irgendwo in deinem Körper und ist nie ganz weg. Und das war für mich ein ganz guter Schlüssel, das runterzuschreiben. Denn wir sind ganz viele, die rumlaufen mit dieser, ist ja wie eine unsichtbare Narbe. Wir funktionieren ja trotzdem alle und du lachst ja auch und du tauchst auch wieder ein ins Leben und nimmst ja auch wieder teil, im besten Fall. Es gibt ja auch einige, die das dann vielleicht nicht schaffen. Mir hat die Trauer gezeigt, dass ich ja zurückgucken kann in die Erinnerungen und trotzdem das auch schaffen kann, weiterzugehen und nach vorne zu gehen. Und mein Bruder war wirklich eigentlich der Fernsehfreak von uns beiden. Das ist der, der jede amerikanische Serie kannte, der jeden Schauspieler noch in der fünften Besetzung kannte, der einem immer irgendwelche horrornervigen US-Blockbuster DVD-Collections damals noch mitgebracht hat, mit dem man die besten Fernsehabende haben konnte. Und das ist schon jemand, der diese Leidenschaft eben auch sehr geteilt hat. Und deswegen, du hast es vorhin gefragt, ist das auch ein Teil des Entzugs gewesen, weil jemand, der meine Leidenschaft so geteilt hat, dann einfach auch nicht mehr da war. Ne? Was nicht heißt, dass ich nicht auch wieder Fernsehen machen würde, aber auf jeden Fall, als das so frisch war.
Wie wichtig ist es dir eben als Medienmacherin, anderen Leuten auch zu helfen mit dem, was du dann eben machst, wie eben hier dieses Buch zu schreiben, selbst so offen zu sein, um eben anderen Leuten auch Mut zuzusprechen oder eben zu zeigen, es geht vielen so. Also wie wichtig ist es dir eben als Medienmacherin, dann einen positiven Impact auf andere zu haben?
Ich glaube, es ist schon wichtig, über ein Tabu zu sprechen. Und Trauer ist nach wie vor ein Tabu. Und zu sagen, auch jemand, der in der Öffentlichkeit steht, ist verwundbar und hat Schmerzen und weiß manchmal auch nicht, wie es weitergeht und steht nur und klammert sich heulend an eine Küchenzeile, weil sie einen bestimmten Song hört, der mich dann an meinen Freund oder ehemaligen Freund oder meinen Bruder erinnert. Und das ist ja auch was, auf das man gar nicht vorbereitet wird. Wir sind nicht mehr in Gemeinschaften, wo man Trauer erlebt, wie trauern vielleicht Eltern, Großeltern. Und ich bin ja Trauerland schon lange verbunden gewesen. Die haben das Thema, wenn Kinder trauern, also wenn sich Eltern durch Krankheit oder durch Suizid nicht mehr da sind, haben die einen Fokus auf Kinder. Und ich merke einfach, ich kann noch mal anders drüber reden und vielleicht auch anderen noch mal, ich will jetzt keine Kraft mitgeben, ich bin auch keine Therapeutin, aber zu sagen, ja, ich kenne das auch, man kann das schaffen, es gibt immer wieder Rückschläge und dann 2 Meter gehst du wieder weiter nach vorne, aber du kannst auch nach vorne gehen. Das auszusprechen, ja, kann vielleicht dann doch nochmal helfen. Aber ich habe jetzt nicht die Mission und habe gesagt, sag jetzt, ja, es muss nach draußen, ich habe es eher für mich geschrieben, das Buch, und ja, es hat aber so eine Resonanz, dass da offensichtlich viele sind, die den Schmerz dann eben auch kennen.
Ja, absolut. Wir gucken noch auf das zweite Buch von dir, was ich gelesen habe, Meine Nachmittage mit Eva, Überleben nach Auschwitz, was du 2017 rausgebracht hast. Ich gehe mal ganz kurz an den Anfang und lese mal einmal kurz vor, was du da geschrieben hast über deine Intention, dieses Buch zu schreiben. Du hast geschrieben, dieses Buch soll eine Anregung sein über eigene Identität, Humanität, Hoffnung, Ehrlichkeit, Freundschaft, Toleranz, Geborgenheit, Respekt nachzudenken. Werden wir nicht glücklicher, wenn wir Wärme und Liebe geben, statt Hass und Gewalt zu säen? Welche Welt und welche Werte wollen wir unseren Kindern vorleben?
Vor Hanau war das und vor das Attentat auf die Synagoge in Halle. Mhm.
Und du beziehst aber auch in dem Buch immer schon wieder, also du stellst immer wieder Bezüge her zwischen Auschwitz und jetzt, zwischen dem Leben von der Eva, mit der du dich eben immer wieder zum Kaffee getroffen hast, die Auschwitz-Überlebende, zwischen ihrem Leben und deinem Leben. Was hast du auf das Buch für Resonanz bekommen? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Kritiken mit 4,5 Sternen oder was, sondern wirklich von Menschen, die vielleicht auch gesagt haben, okay, das hat mir nochmal die Augen geöffnet in verschiedenen Ding oder es hat mich bewegt, zum Nachdenken gebracht?
Also vielen war, glaube ich, gar nicht so klar. Meine Generation ist dann mit diesen 68er-Lehrern aufgewachsen, die ganz viel an den Gesellschaften Muff gerüttelt haben. Aber es war so ein allgemeines Rütteln. Aber genau auf deine eigene Familie zu schauen und zu gucken, okay, warum war denn der Opa oder der Uropa damals in Polen und warum ist er denn der Zug gefahren und was, wer war denn in den Zügen drin und wo fuhren die eigentlich hin und wieso hat er nichts gemerkt? Das haben viele nochmal mit zurückgegeben, auf die eigene Familie zu schauen und da auch ehrlich hinzuschauen. Denn wir hatten in meiner Familie, und das sind eben diese beiden Parallelen in dem Buch, die Geschichte der Täter und der Opfer und das Schweigen, eben dieses, ja, das Schweigen derer, die eben vieles mitbekommen haben. Und damit machst du dich ja auch zum Täter. Und die Frage, haben wir heute auch schon Anfänge, wo wir vielleicht viel zu lange weggucken oder uns mit lustigen Comedy-Formaten und witzigen TikTok-Videos ablenken? Dabei gibt es vielleicht auch schon eine Zeit dieser abwartende Passivität, kann man das, glaube ich, nennen, ja. Abwartende Passivität und eben nicht doch zu sagen, nein, das geht nicht, da greife ich jetzt mal ein, da erhebe ich meine Stimme. Das sind so Reaktionen gewesen. Aber die meisten haben gesagt, es ist für mich nochmal ein Anlass zu gucken, und das kann man ja alles recherchieren, da gibt es ja genug Ämter und Websites, da kannst du alles eingeben, wenn du die Daten hast.
Du beschreibst in dem Buch auch, hast da eine Anekdote von einer Freundin von dir, die Lehrerin ist und die für den Geschichtsunterricht fragt, ob es nicht noch einen Holocaust-Überlebenden irgendwie in der Region gibt, der in den Unterricht kommen könnte zum Reden. Und dann bekommt sie nur die Antwort und das war auch wieder so ein Aha-Moment, wo man sich denkt, ja klar, bekommst du nur die Antwort, nee, aber was ist denn eigentlich mit jemand anderes, mit ihren Großeltern zum Beispiel, die ja auch diese Zeit erlebt haben? Genau. Also warum sprechen wir immer nur von den Holocaust-Überlebenden als den Zeitzeugen? Und nicht von eben zum Beispiel eigenen Familienmitgliedern. Und
weil das eben schmerzhaft ist zu wissen, dass der Opa eben auch vielleicht nicht oder der Großvater bei Juden gekauft hat, dass der eben auch brüllend und stampfend und armreckend eben mitgeschrien ist, dass der eben auch weggeguckt hat. Und ich hatte ja Weggucker, ich hatte Schweiger, ich hatte Täter im näheren und im weiteren Familienumfeld. Ich hatte auch Verwandte, die sich dann die SS-Runen da unter den Armen tätowiert hat. Und ich hatte auch gleichzeitig welche, okay, nur einen, aber der dann auch ein bisschen geholfen hat. Und trotzdem hat man nichts erzählt. Und ich glaube, wären sie Helden gewesen, ja, dann hätten wir die Geschichten schon erzählt. Und alleine durch dieses Schweigen, ja, das ist ja auch schmerzhaft, wenn du den Großvater, den Urgroßvater mochtest und dir dann vorstellst, dass er trotzdem vielleicht auch ein Täter war oder also, Mitläufer.
Die Visa, ich weiß nicht, ob sie wirklich Visa heißt, aber so heißt sie zumindest in den Amazon-Bewertungen, hat das, finde ich, alles sehr gut zusammengefasst. Sie schreibt, lange hat mich ein Buch nicht mehr so berührt, es kommt zum richtigen Zeitpunkt, wehret den Anfängen, es sollte an den Schulen gelesen werden. Und genau das ist es. Wie ist es denn bei deiner Freundin, die Lehrerin ist? Liest sie jetzt mit ihren Schülerinnen und Schülern hoffentlich dieses Buch?
Sie hat selber gelesen, aber ich glaube, an die Schülerinnen gibt sie das noch nicht weiter. Soweit ist sie noch nicht.
Aber warum nicht?
Also, ja, weiß ja nicht.
Auf jeden Fall machen.
Ich hatte viele Lesungen an Schulen und auch sehr viele tolle Schüler und Schülerinnen. Und das gilt natürlich eben auch für Menschen, die in dieses Land kommen, die ja nicht Teil dieser Geschichte sind und trotzdem Teil dieses Deutschlands mit der Geschichte. Ja, und da ist auf jeder Ebene immer eine Auseinandersetzung gefragt. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn es viele lesen würden.
Also wenn ich doch irgendwann Lehrerin werde, in ein paar Jahren, Bärbel, ich werde mit allen Schülern, egal in welchem
Fach. Ich zähle auf dich.
Ja, also es ist wirklich ein herausragend gutes und wichtiges Buch geworden. Deswegen vielen Dank dafür. Wir gucken jetzt noch, wir gucken auf was Fröhliches, um diesen Wortwitz zu machen. Ihr habt ja diesen schönen Podcast, Ausgesprochen fröhlich mit Schäfer. Du zusammen mit der Autorin Susanne Fröhlich. Ein Lockdown-Baby hast du mir schon erzählt, war dieser Podcast. Ihr zwei unterhaltet euch über alles. Da ist was Politisches dabei, was Privates, was Persönliches. Es geht mal um Essen, mal geht es um den Nachbarn, den man aus Versehen zugewunken hat und zugezwinkert oder angeflirtet hat, wie auch immer. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Das klingt wirklich, als wärt ihr, ja, 50 Jahre Freundin.
Ja, so ungefähr. Wir haben es neulich mal versucht zu recherchieren und sind auch nicht auf die genaue Zahl gekommen. Bestimmt 20, 25 Jahre. Aber haben nochmal die Freundschaft, das muss ich auch sagen, das war ja mein einziger oder ist mein einziger Freundin tatsächlicher persönlicher Kontakt in Corona-Zeiten, da nochmal richtig nahe gekommen. Und Susanne haut ja auch gern die Sachen raus und ja, stellt sich auch an die Straßenecke und meckert mal die Leute an. Wir können aber lachen. Es ist, glaube ich, so ein bisschen wie der Lauscher an der Wand. Wenn du deine eigenen Freunde nicht sehen kannst, hast du das Gefühl, du sitzt mit am Tisch. Und wir lieben beide diese Fritt-Kau-Riegel und Leute rufen bei Fritt an und schicken uns, du bist ja immer so dünn, ich muss dir Fritt mal ein paar abgeben, schicken uns irgendwelche Süßigkeiten oder geben uns Tipps. Und ich habe das Gefühl, es wird immer mehr Leute navigieren uns durch unser Leben, wenn wir sagen, ach, wo war denn dieser Film? Weil manchmal fängt es ja so mit Mitte 50 dann schon an, dass du denkst, wie heißt denn dieser Schauspieler? Du weißt doch der. Und dann baust du dir so irgendwelche Brücken und da helfen die uns jetzt. Also ich glaube, das Gute daran ist, dass wir einfach auch nicht perfekt sind und das Unperfekte präsentieren.
Es ist, das Mikro ist nicht perfekt eingerichtet. Richtig. Und man versteht nicht immer alles und mal ist ein Störgeräusch. Aber genau das macht es halt aus, dass man so mitdenkt, so, ach, geht die Bärbel gerade zum Kühlschrank oder warum wird die gerade immer leiser? Und ah, die Susanne macht sich vielleicht gerade einen Kaffee und so und man sitzt halt so mit dabei als der Lauscher. Ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Besonders schön fand ich natürlich die Anekdote in einer der letzten Folgen, wo Susanne erzählt, dass sie von ProSieben angefragt worden ist für die Alm.
Oh mein Gott.
Das Reality-Trash-TV. Und sie halt gnadenlos. Also was für eine, und also wird sie nie im Leben machen. Was war denn bei, hättest du auch schon mal so Anfragen bekommen, wo du dachtest, oh mein
Gott. Ich habe eigentlich Susanne geraten, weil sie baut ja sich da irgendwie gerade so ein Reihenhaus um. Habe gesagt, nimm doch das Geld mit und dann gewinnst du das Ding noch. Und sagt sie, bist du verrückt? Und so, man muss das ja als Freundin dann auch nochmal durchspielen, hat sich auch Vorteile. Ich bin irgendwann mal in der ersten Folge von Let's Dance, und davon gibt es ja jetzt, glaube ich, auch schon 15 oder 16 angefragt worden. Und Freddy, du kennst mich ein bisschen, aber Tanzen ist für mich, alleine ist das alles wunderbar und auch unter Alkoholeinfluss, aber so ein Standard- oder Formationstanz ist das ja nicht, aber ein Standardtanz geht für mich gar nicht.
Bärbel, ich sehe dich da schon so ein bisschen.
Ich sehe mich da nicht. Ich werde deinen Namen gerne weitergeben.
Nein, Freddy. Ich sehe doch. Und jetzt muss ich natürlich auch, ich überlege natürlich jetzt die ganze Zeit, aber stimmt, jetzt sehe ich dich da vielleicht doch nicht auf der Tanzfläche beim Deutschen Radiopreis, da wo wir uns ja auch mehr oder weniger kennengelernt haben. Du warst nominiert für deinen HR3 Sonntagstalk. Mhm. Und ich war
und du
auch nominiert.
Auch?
Und dann sind wir da im Zug zu viert. Vier Frauen sind nach Hamburg gedüst. Es war eine sehr schöne Zugfahrt allein schon, weil wir so, ja,
und es wir haben beide nicht gewonnen und wir wissen beide jetzt, wie man gucken muss, wenn man nicht gewinnt und sich trotzdem für den anderen freut. Das
genau
ist sehr anstrengend.
Das war's. Genau das war's. Aber es war irgendwie für mich zumindest ein unvergesslicher Tag irgendwie. Und jetzt überlege ich trotzdem die ganze Zeit, weil das habe ich dann doch vergessen, ob du auf der Tanzfläche getanzt hast oder nicht.
Kurz, aber nicht lang. Ich bin immer eher die dann doch irgendwie jemanden zum Quatschen findet und das Geschehen dann vom Rand der Tanzfläche kommentiert. Nee, wir sind dann noch in die Hotelbar und dann waren wir noch mit Günther Jauch im Fahrstuhl, aber da haben wir nicht getanzt.
Nee, da war ich auch nicht dabei. Also an Günther Jauch kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Aber es klingt auf jeden Fall nach einem...
Die mitreisende Redakteurin hatte ein Problem mit ihrem Kleid morgens um 4 und dann hatten wir die Idee, dass sie mit dem Kleiderbügel versucht, sich das selber runterzufahren. Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich sie in der Lobby weinend aufgesammelt und Günther Jauch hat das dramatische Ereignis auf dem Weg nach oben wieder mitbekommen. Da war es dann, glaube ich, aber auch schon 4 oder so.
Hat er sich denn auch eingemischt in die ganze Diskussion?
Nein,
hat so getan, als würde er nicht.
Ja, er hat so getan, als wenn er auf die Stockwerke guckt. Du weißt ja, wie Männer sind in Fahrstühlen.
Guck und mal. So. Und wenn er dann irgendwann mal in einem Podcast mit Thomas Gottschalk erzählt, ja, und beim Deutschen Radiopreis war ich ja mal, da war ich 2018 und da war da Bärbel Schäfer mit einer Frau, die ihr Kleid nicht zurückkam und so. Dann wissen wir, er hat es doch alles mitbekommen.
Ja, genau. genau.
Dein HR3 Sonntagstalk, den machst du jetzt ja auch schon seit über 10 Jahren.
Wahnsinn,
oder? Da hast du ja die unterschiedlichsten Gäste zu Gast. Der letzte Gast, habe ich gesehen, war Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister.
Ja, irre.
Höhlenbewohner. Genau, Höhlenbewohner. Was war für dich so ein Gast, wo du dich mal besonders gefreut hast? Und was war vielleicht auch einer, wo du dachtest, ach, ja, war jetzt einmal nett, muss ja nicht wiederkommen.
Sagen wir es so, Nico Rosberg ist eigentlich die Ausnahme als Leistungssportler, weil der dann doch auch viele Worte hat und viele Ideen und Ansätze. Der eine oder andere Sportler, besonders Boxer, an die ich da denke, sind dann doch sehr wortkarg. Und wenn du dann 60 Minuten hast, kennst du selber, die du füllen musst, machen wir jetzt hier auch, dann ist das schon schwierig und man kommt ganz schön ins Rudern und ins Ackern. Mit Herbert Grönemeyer war es toll, Adel Tawil ist immer sehr... Andreas Burani, sind viele dabei, Alvaro Soler, jetzt fallen mir die ganzen Männer ein, aber es waren ja auch viele tolle Frauen. Viele Musiker, die einfach dieses kreative Füllhorn ausschütten und Stefanie Heinzmann ist jetzt auch eine Partnerin, was Kurzhaar-Looks angeht, dass man über Haare spricht oder einfach auch eine Frau, die 4 schwerstbehinderte Kinder in Norddeutschland großzieht oder Kämpferin, viele. Also es sind wirklich schöne Momente und es ist ja auch ein ganz, ganz tolles Gefäß, was ich da jeden Sonntag um 10 Uhr füllen kann. Kann man auch als Podcast nachhören, bei HR3 natürlich, aber auch in der ARD-Audiothek. Es ist ein bisschen schwierig, weißt du selber, weil jetzt in der Corona-Zeit können ja keine Gäste in die ARD-Studios kommen, keine externen. Also wird alles aufgezeichnet über Sessionlink, da ist die Qualität da manchmal nicht so gut. Nächsten Sonntag spreche ich mit Julia Leb, einer Kriegsfotografin, die ist dann gerade in Afrika. Also drück mir mal die Daumen, dass die Leitung dann tatsächlich steht. Aber du hast immer jetzt so ein leichtes Mitzittern, hält die Leitung, kommen die Gäste, du kriegst ja vorher eine Mail, wo du dir das dann alles einrichten musst und wer da technisch nicht so versiert ist, weiß auch nie, sind die dann jetzt online oder nicht.
Wenn deine Kids irgendwann auf die Idee kommen, sie wollen auch in die Medien, was wäre der eine Tipp, den du ihnen geben würdest?
Dann denke ich mal, dass die erstmal eine ganz klassische journalistische Ausbildung und ein Volontariat vielleicht machen sollten. Oder wie wir beide, erst ein Hotel und dann ein Lehramtsstudium, dann ein Volontariat und dann in die Medien. Also ich glaube, man kennt ja viele Kollegen, die eben auch immer hoffen, dass sie dann gebucht werden und dass sie kommen auf den Plan und auf den Einsatzplan. Der Weg da vor die Kamera ist leichter durchs Netz, aber um damit dann auch eine Familie durchzukriegen, da muss man, glaube ich, dann schon ein bisschen andere Substanz dann auch haben, oder? Was sagst du?
Absolut. Aber jetzt müssen sie sowieso erstmal noch ein bisschen mit dem Faxgerät arbeiten.
Jetzt müssen sie erstmal ihr Homeschooling machen und die Faxe der Lehrer hier entgegennehmen, die da digital noch nicht ganz, wo es noch ausbaufähig ist. Sagen wir das liebevoll.
Bärbel, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich eingelassen hast hier auf dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Ich glaube,
vielen Dank.
Hast vielen Leuten viel mitgegeben. Dir weiterhin alles Gute. Wir werden weiterhin in Kontakt bleiben über Instagram.
Auf jeden Fall.
Spätestens bei Let's Dance auf der Bühne werden wir uns irgendwann wiedersehen.
Dann bin ich Juro und du tanzt, da freue ich mich schon drauf.
Das war tatsächlich schon die 20. Folge von Die Medienmacherin. Seit einem Jahr gibt es jetzt diesen Podcast. An dieser Stelle kurz mal Happy Birthday to us. Vielen Dank an alle Gästinnen, die schon hier zu Gast waren. Vielen Dank an alle, die noch kommen werden. Und danke natürlich auch an euch fürs treue Zuhören. Ihr könnt wie immer Fragen, Kritik, Anregungen an mich schicken über Instagram, Twitter oder Facebook. Und falls ihr Bärbel erreichen wollt, wisst ihr jetzt ja auch, wie es geht. Per Fax.